Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von KI im Mittelstand, der Podcast rund um Trends und Entwicklungen von künstlicher Intelligenz. Ich bin Svenja und arbeite bei Kineo, einem Berliner Startup, das insbesondere mittelständischen Unternehmen bei der Umsetzung von KI-Projekten unterstützt. Diese Folge dreht sich rund um New Work und den Einfluss von KI auf Kreativprozesse. Ich bin zu Gast bei Dark Horse, einer Agentur zur Innovationsentwicklung, und spreche mit der Gründerin von Dark Horse, Daniela Kaiser, und Semi Aridoan, einem der Innovationsberater von Dark Horse und Experte zur Anwendung von KI im Design Thinking. Wir gehen in dieser Folge auf den Begriff des Empowerment ein und beleuchten die Frage, wie genau bei Methoden zur innovativen, nutzerzentrierten Lösungsgestaltung KI viel mehr unterstützt, als dass sie die Kreativität hemmt. Wie genau kann man generative KI dafür nutzen und welche Rolle spielen wir Menschen dabei noch? Auf diese und weitere Fragen gehen Daniela, Semi und ich in dieser Folge ein. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von KI im Mittelstand. Die heutige Folge dreht sich um New Work und wie KI unsere Art des Arbeitens und der Kreativarbeit verändert. Zur Abwechslung habe ich dieses Mal eine kleine Reise unternommen, um zu meinen heutigen Gästen zu fahren. Ich befinde mich im Büro von Dark Horse und habe heute die Ehre, mit Daniela und Semi über den Einfluss von KI auf die Art, wie Organisationen in Zukunft arbeiten und Kreativprozesse anstoßen und steuern, zu sprechen. Hallo Daniela, hallo Semi, danke, dass ich hier sein darf und danke, dass ihr euch die Zeit für mich nehmt.
Hallo Svenja, schön, dass du da bist.
Ja, wir freuen uns, hier bei dir dabei zu sein.
Sehr schön. Ich würde auch sagen, wir steigen mal direkt ins Thema ein. Dark Horse ist ja ein Unternehmen, eine Agentur, die Unternehmen bei Innovations- und Kreativprozessen sowie bei der Transformation von Organisationen unterstützt. New Work ist dabei ein großes Stichwort. Wir hatten da auch schon mal eine Folge zu. Erzählt doch vielleicht mal ganz kurz, Daniela, vielleicht magst du anfangen. Wie hat sich denn das Ganze in euren Augen in den letzten 10, 15 Jahren entwickelt?
Ich glaube, das Thema New Work ist sehr im Standard und im Mainstream angekommen. Also am Anfang, wir haben 2009 mit unserer Arbeit angefangen, haben da auch ein kleines Buch geschrieben, wie wir arbeiten. Und da war das, glaube ich, eher noch so im Pionierbereich. Und zum Glück hat es sich so entwickelt, dass wir jetzt sagen können, dass es in allen Unternehmen eigentlich mehr oder weniger und in so einer ganz eigenen Form auch angekommen ist. Und dass es auch gar nicht mehr wegzudenken ist, so mit den ganzen verschiedenen Formen und Farben, die es auch hat. Und jede Firma, glaube ich, legt auch ihren eigenen Schwerpunkt. Das heißt, so diese Individualisierung oder Customization ist wirklich wesentlich weiter vorangeschritten. Und es gibt ganz viele Agenturen, die das beraten, die sich in dem Bereich tummeln, glücklicherweise, und eben auch Organisationen beraten bei der Einführung und bei der Weiterentwicklung. Und das wird gar nicht mehr in Frage gestellt, dass das notwendig ist, so eine neue Art und Weise zu arbeiten. Deswegen ist vielleicht auch der Begriff New Work gar nicht mehr so richtig passend oder zutreffend, weil es so Teil unserer alltäglichen Arbeit und ich würde fast sagen überall geworden ist.
Ich muss auch sagen, das Konzept an sich ist ja auch schon wirklich ein bisschen älter, ne? Aber es hat ja eigentlich nicht an Relevanz oder an Aktualität, gerade in Zeiten wie heute, verloren, richtig?
Ja, auch aus meiner Sicht, ja, New Work auf jeden Fall mittlerweile ein Begriff. Es hat auch viel Einzug gefunden in Unternehmen. Es gibt natürlich aber auch so ein paar Entwicklungen, die so ein bisschen gegenteilig sind, die wir beobachten können. Stichwort Homeoffice und selbstbestimmtes Arbeiten. Da war, als ich quasi mit dem Thema begonnen habe, die große Revolution, jetzt arbeitet jeder zu Hause, jetzt kann jeder selbstbestimmt sich die Aufgaben einteilen und von überall arbeiten. Und hier merken wir zum Beispiel auch anhand des Amazon-Beispiels, wo der CEO diese Woche verkündet hat, dass man jetzt zurückgeht auf die 5-Tage-Woche im Büro, dass es auch so ein paar Rückentwicklungen gibt. Also so ein bisschen ist so diese shiny new world auch in der Realität angekommen. Jetzt schaut man, wo sind die Produktivitätsfaktoren von New Work, weil man sich das auch nicht mehr ganz so leisten kann, in dieser shiny Welt zu leben.
Ja, das stimmt, das ist ein guter Punkt. Also es gibt eine gewisse Reife, die Einkehr gehalten hat. Und am Anfang war das wesentlich mit Spaß belegt, also spaßiges, so teamübergreifendes Zusammenarbeiten, wo die Konsequenz noch nicht absehbar war und wo es auch gar nicht so wichtig war, dass es eine Konsequenz oder irgendwie auch eine Effektivität darin gibt oder so. Und jetzt wird so mehr und mehr so Aspekte, die man so mit alter Arbeitsweise oder auch KPIs, ne, oder Kennzahlen, die alte Arbeitsweisen bewertet haben, das wird viel stärker vermischt und hält Einzug auch in diesen Bereich des New Work. Genau, das stimmt.
Heißt also, man vermischt so ein bisschen eher noch ältere Sachen, sage ich jetzt mal, des Arbeitens, wie beispielsweise im Office arbeiten und so weiter, mit dem, was quasi neu dazu kam durch New Work, oder?
Ich glaube, man hat gelernt, was der Vorteil von Zusammensein an einem Ort ist, ne? Ohne dieses, ihr müsst stempeln, ne? Also ohne diese, ich sage jetzt mal, negative Konsequenz auch mit Zwang dahinter. Ich glaube, das ist so, was steckt eigentlich hinter Zusammensein? Ah, okay, da steckt Identifikation mit dem Produkt, mit der kompletten Firma, aber auch mit einem Team. Das steigert sozusagen natürlich auch, wenn du weißt, wo der andere gerade steht und an was er arbeitet. Oder wenn du beiseite stehst, wenn er gerade irgendwie eine Formulierungsfrage hat, kannst du entweder die KI fragen, klar. Oder du kannst auch kurz zum Kollegen rüber gucken und das hat wieder sozusagen Rückzug oder Wiedereinkehr gehalten, auch in den Bereich, dass man sagt, nee, darauf möchte man nicht ganz verzichten, sondern das hat natürlich auch Vorteile. Ich glaube, diese Abwägung und die Abwägbarkeit, die ist hinzugekommen. Ne? Also was ist gut, was hat für mich auch gut gepasst und dass man auch diese Confidence hat darüber oder dieses Selbstverständnis, ich kann mir das so gestalten, wie ich will. Und da gehört es eben auch dazu, wenn ich, weiß ich nicht, in der alten Arbeitsweise fand ich es gut, dass ich morgens um 8 Uhr da war, dann kannst du das heute eben auch wieder machen und sagen so, ja, ich bin um 8 Uhr im Büro. Gehe um 13 Uhr, selbst wenn da eine gewisse Routine dahinter ist oder eben auch im Büro arbeiten. Ne? Aber für mich passt das und ich mache es mir passend und mische aus beiden Welten auch auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Und du kannst dir aussuchen, was eben deinen Bedürfnissen entspricht, damit sozusagen auch die Firma oder das Größere und Ganze dahinter, die organisationalen Ansätze, also damit du darauf einzahlst. Ne? Ich glaube, da kommen ja auch andere Arbeitstools denn wie OKR rein. Also so gesamt, ne, so dieses Verständnis von, an welcher Stelle geht Individualität oder individueller Umgang mit etwas und an welcher Stelle ist es aber auch wichtig, so das Größere und Ganze mit einzubeziehen und das eben zu vermischen. Ne? Also ich glaube, dass da auch die Menschen einfach dadurch, dass es viel mehr im Mainstream angekommen ist und überall existiert, dass es eben so diese Reife, das Verständnis davon ist, irgendwie gut für sich selber und für die Organisation, in der du arbeitest, oder eben auch anzuwenden.
Darauf aufbauend kann ich absolut unterschreiben. Mein Fazit der gesamten Entwicklung ist, wir haben gesehen, dass viel experimentiert wurde. Unternehmen haben unterschiedliche Frameworks eingesetzt, unterschiedliche Arbeitsmodelle eingesetzt. Sie haben gesehen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und jetzt ist so die Phase, wo ein bisschen geschaut wird, wie setzt man das jetzt um? Was aus der alten Arbeitswelt übernehme ich? Was nehme ich aus der neuen Arbeitswelt? Und dadurch hofft man sich quasi, den nächsten Schritt zu gehen.
Bei Darkhorse haben wir aber schon, also weil wir auch immer noch weiter dafür antreten, dass neue Arbeit, New Work, wie auch immer du es nennen willst, ne, dass wir versuchen, da eine Narrative drunter zu legen. Ne? Und das ist uns auch noch wichtig, dass wir die Learnings, die wir da hatten, mit unserem, was ist eigentlich Teil des Mindsets von neuer Arbeit und wie genau, also welche Tools kannst du dafür einsetzen? Ne? Da haben wir schon eine Narrative, die wir auch weiter sozusagen tragen. Ne?
Heißt, sind das am Ende auch Themen, mit denen sich eure Partner bzw. Unternehmen, die jetzt dann mit euch zusammenarbeiten, mit denen ihr euch so beschäftigt? Ihr macht ja aber auch relativ viel in Richtung Kreativarbeit, Innovationsarbeit. Aber das sind alles so Sachen, mit denen sich Darkhorse dann am Ende auch beschäftigt. Wie bringe ich New Work auch in Unternehmen rein, richtig?
Das sind Teilgebiete auf jeden Fall. Ne? Also unsere KundInnen kommen zu uns mit ganz spezifischen Fragestellungen, wofür unsere Marke steht. Und das ist eben auch New Work. Sie kommen aber auch an und wir entwickeln die Marke ja auch ständig weiter, ne? Eben, wie du sagtest, in Transformation, Organisationsentwicklung, aber auch Strategieentwicklung, Produktstrategie, den Aufbau von Innovationsarchitekturen, aber eben auch Kompetenzaufbau. Also es ist so, da vielleicht erkläre ich auch oder sage ich einfach nochmal die Narrative. Ich frage mich, ob das sozusagen der richtige Moment jetzt ist. Genau, also dieses Mindset New Work oder was Dark Horse als Narrative über New Work hat, ist, dass da stecken der Aspekt von Iteration drin. Das heißt, so, du lernst schrittweise, was das Richtige ist, ne? Also du musst immer wieder fähig sein, in kleinen, nicht ganzheitlichen Schritten deine Arbeit zu zerlegen und eben auch fortzuführen und durchzuführen. Dann der zweite Teil ist vertrauensbasiertes Arbeiten. Also das heißt, du musst in der Lage sein, Toolings kennen, das Mindset dafür öffnen auch, dass du fachbereichsübergreifend mit Menschen zusammenarbeitest, ihre Expertise ernst und offen aufnimmst, in dem, was du sozusagen als Lösung im Kopf hast, auch einzubetten in das und mit Menschen aber fachbereichsübergreifend oder disziplinübergreifend zusammenzuarbeiten. Dann, und als ein ganz wichtiger Punkt ist auch, der dritte Punkt ist prototypisches Arbeiten. Das heißt, weg vom ich rede nur drüber, sondern hin zum ich baue einen Prototypen, ein richtig so mehr oder weniger anfassbares Konzept, das wirklich auch vertestbar ist. Und die Art und Weise, wie du sozusagen, also das hat was damit zu tun, dass du kreativ auch etwas zusammenbaust, ja, das eben auch sozusagen mit unterschiedlichen Disziplinen und dann das eben als Ergebnis auch legitimierst, ne? Und dann das Systemische, das würde ich, glaube ich, auch nochmal hervorheben. Das heißt, es ist super wichtig, dass wir nicht immer aus Individualbedürfnissen heraus gestalten oder eben auch entwickeln und Fortschritt erreichen, sondern dass wir wirklich auch systemisch denken. Das ist sozusagen ein Teil oder das ist etwas, was wir neu in der Narrative hinzufügen, weil es zunehmend wichtiger wird, dass wir gesamtgesellschaftlich für, ich sage jetzt mal Ressourcenschonung, Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit auch einstehen. Und das ist eben so dieser Aspekt von systemischer Arbeit, ne, der auch da drin ist. Und also wir haben uns ja getroffen, wissen ja, ihr macht ja einen Podcast über KI und das ist sozusagen auch noch ein ganz spannender Punkt. Da werden wir vielleicht aber auch später auch nochmal dezidierter drauf eingehen, im Hinblick darauf, was bringt uns eigentlich die KI in diesem, als Erweiterung auch, in dieser Narrative. Und da einfach eine gewisse KI-Kompetenz, wo Semio und ich auch in unserer Firma dafür einstehen, dass das eine Erweiterung ist, einfach auch von diesem Mindset, sind wir aber bei Dark Horse intern auch noch dabei, sozusagen unsere Narrative jetzt weiterhin sozusagen zu finden auch, ne? Das ist was wir noch nicht komplett geschlossen haben, sondern wo wir gerade quasi auch drüber arbeiten.
Das bringt mich tatsächlich direkt zum Thema, also es wäre auch wirklich jetzt meine nächste Frage gewesen. KI, das hat ja gerade auch, also für viele geht KI los mit ChatGPT. KI an sich ist ja schon eigentlich eher ein recht älteres Themengebiet. Also ich glaube so 30 Jahre ist an sich das Gebiet schon alt. Für viele ging KI mit dem Moment los, dass sie auf einmal ChatGPT genutzt haben. Wie war das bei euch? War das ähnlich? Was hat das für Emotionen ausgelöst? War das erstmal ein kleiner Schreckmoment? Oh nein, jetzt ist unsere Arbeit zum Teil nicht mehr existent? Oder hat man schon früher damit angefangen, das als Tooling zu nutzen? Wie seid ihr da vorgegangen?
Also, ehrlich gesagt, war mein erster wirklicher Berührungspunkt mit KI, obwohl ich quasi Wirtschaftsinformatiker bin, mit ChatGPT 3.0. Es war davor ein sehr schwer zu fassendes Thema. Ich hatte einen Freund, oder ich habe einen Freund aus Karlsruhe, der hat ein Startup gegründet zum Thema KI. Und es war immer so ein Buzzword, ähnlich wie die Blockchain und Co., wo man nicht so wirklich vorstellen konnte, so, okay, was versteckt dahinter? Und dass man einen sehr, sehr, sehr schwer erklären konnte und eine Narrative drumherum bauen konnte. Und dann habe ich das erste Mal benutzt, mein erstes Video gesehen zum Thema DALL-E, wie ein Astronaut auf einem Pferd saß und das KI generiert wurde. Und da war mir so ein bisschen klar, dass sich unsere Arbeit als Innovationsberater, mein Job jetzt explizit, dass der sich auf jeden Fall ändern wird. Dass der auf jeden Fall ein wenig effizienter wird und dass man einen kleinen Menschen hat, der einen so ein bisschen unterstützen kann bei so ein paar Fragen. Und zu welchen kommen wir sicherlich auch noch später zu.
Absolut. Heißt aber, ihr fangt anders als, ja, wie du sagst, ne, als kleinen Menschen, als kleine Assistenzkompetenz einzubauen. Wolltet ihr vielleicht jetzt näher darauf eingehen, wie genau ihr das nutzt, wie genau ihr das einbindet, wo euch das hilft?
Genau, also wir nutzen es mittlerweile in sehr, sehr unterschiedlichen Faktoren, also nicht nur LLMs, sondern auch Bildergenerierung, als auch No-Code, Low-Code-Plattform mit AI-Elementen. Grundsätzlich mal betrachtet vom Design-Thinking-Prozess, da kommt auch Dark Horse her. Das heißt, für diejenigen, die Design Thinking nicht kennen, das ist ein Tool und Mindset, um kundenzentriert Produkte und Services zu entwickeln. Und für mich, ich unterscheide immer zwischen zwei großen Parts, einmal den Sherlock Holmes Part und einmal den MacGyver Part, das ist auch eine Dark Horse spezifische Narrative. Und am Anfang müssen wir herausfinden, welche Kundenbedürfnisse existieren da draußen. Wir wollen ja nicht am Kunden vorbei entwickeln, wie es so viele KI-Tools derzeit machen. Und da führt man Interviews, man sammelt Daten und synthetisiert, um dann in Schritt 2, wenn man dann MacGyver wird, um eine Lösung zu bauen, Ideen erstmal generiert, viele, und danach einen kleinen Prototypen baut und den dann wieder vertestet anhand des Bedürfnisses. Und da kommen ganz unterschiedliche Einsatzzwecke momentan zu tragen. In meinem Kurs, den ich gebe, KI trifft auf Design Thinking, starten wir zum Beispiel einfach mit einer kleinen, was ist denn eigentlich das Problem? So, was sagt uns, welche Infos gibt uns die KI? Welche Infos geben uns unterschiedliche LLMs? Und gehen dann auch dazu, zum Beispiel synthetische Interviews zu machen. Das heißt, ich stelle 10 nicht existente Personen, die gespeist werden mit Daten, nehmen wir mal an, Mütter Anfang 30, frische Mütter, und befrage die nach ihren größten Bedürfnissen, Hindernissen, die sie haben, und erschaffe mir sozusagen so ein Bild, ohne mit einer realen Person gesprochen zu haben. Zu den Vor- und Nachteilen können wir auch nochmal gleich zu sprechen kommen. Und dann kann ich natürlich diese Daten aggregieren, ich kann sie besser verstehen, Dinge vielleicht sehen, die ich mit einem bloßen Auge in einer Excel-Tabelle vielleicht nicht wahrnehme. Und dann im zweiten Schritt, und da wird es für mich besonders spannend, vor allem als Prototyper, erstellen wir in der Gruppe unterschiedliche Ideenansätze und nutzen quasi ChatGPT als eine Art Mitstreiter im Team oder Mitstreiterin bauen dann Prototypen sehr, sehr schnell. Und das sind so Sachen, die früher sehr, sehr viel Zeit verbraucht haben und wo ich persönlich in meiner Arbeit so Effizienzsteigerungen von bis zu 50-70% sehe, meine Arbeitszeit. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Ansatzpunkte, Tools wie zum Beispiel Midjourney, die mir ermöglichen, Smoke-Tests, also Webseiten zu bauen innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit, wo ich früher einen Designer hätte brauchen müssen. Und das ist einfach alles deutlich schneller und einfacher geworden.
Also hat das auch wirklich einen direkt, zumindest positiven Effekt auf die Effizienz? Habt ihr den Eindruck, es beeinträchtigt die Kreativprozesse in dem Sinne auch? Oder ist jetzt erstmal das Fazit durchweg positiv, was so die Ergebnisse angeht?
Es gibt natürlich auch Kehrseiten. Also erstmal zu den positiven Seiten. Was die Kreativität anbelangt, und nehmen wir mal an, ich habe jetzt ein konkretes Problem und ich versuche jetzt Lösungen bezüglich dieses Problems zu finden. Zum Beispiel können Leute nicht gut einschlafen, wäre ein typisches Problem, das ist auch ein großes Bedürfnis dahinter. Und wenn ich vorher in Gruppen gearbeitet habe, dann sitzen wir dran und viele Menschen haben erstmal Angst vor diesem leeren Blatt Papier. Jetzt soll ich kreativ sein, jetzt soll ich irgendwas aufmalen und ich soll mir Ideen ausdenken. Da kommen wir wieder zurück zu New Work, das haben wir halt MitarbeiterInnen überhaupt gar nicht zugemutet, kreativ zu sein, lange Jahre lang. Und das merken wir jetzt in unserer alltäglichen Arbeit. Und wie KI hier ganz konkret helfen kann, ist, ich lasse Brainstorm eine konkrete Frage anhand von KI und dann kommen Ergebnisse raus. Die hauen niemanden vom Hocker, aber sie geben meinen Teilnehmenden so eine Art Halt. Sie sagen, guck mal, das hat die KI geschrieben, das hat die gesagt. Die Idee klingt ziemlich mies und irgendwie nicht ganz so realistisch. Das kann ich auch sagen. Und was wir sehen, ist so im Laufe der Zeit in diesen Workshops, wenn wir Ideen generieren, dass am Anfang diese offensichtlichen Ideen und diese dummen Ideen, wie wir sie nennen, dass die starten und dass wir diesen Weg abkürzen können und sofort in so eine Art verrücktere Ideen, die so ein bisschen außerhalb der Norm so sich befinden, dass wir diesen Zeitpunkt schneller erreichen können im Kreativitätsprozess. Und das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Nachteil aus meiner Sicht, was wir häufig sehen, ist so für mich so diese Mittelmaßillusion, nenne ich sie mal. Wir sehen diese Ergebnisse und die sind meist sehr überzeugend präsentiert. Und wenn wir uns darauf verlassen, was ich sehr, sehr häufig sehe, auch bei Kundinnen, dann bleiben wir beim Mittelmaß. Und ich glaube, wir brauchen immer mehr tieferes Wissen derzeit, wo das die KI noch nicht ganz abbilden kann, um dieses Mittelmaß zu überschreiten oder besser zu sein als dieses Mittelmaß. Und ich habe das Gefühl, dass wir uns meistens damit glücklich schätzen und dass das dann meistens okay ist. Und wir uns häufiger die Frage stellen müssen, was ist gut? Was ist so wirklich der Value, den ich kreieren kann? Und diese Frage wird sich selten gestellt.
Was ich ganz spannend finde, ist, dass der Diskurs derzeit auch häufig KI und Kreativität in einer Konkurrenz geführt wird. Und also ich empfinde es eher als Bereicherung und ich plädiere dafür, dass alle anderen es auch so sehen und sozusagen sich das Tooling untertan machen oder Mitspieler machen, wie auch immer man es formuliert. Vielleicht auch so auf diese Augenhöhe kommen, ne? Nicht dieses, bin ich jetzt ersetzbar, weil wir werden befreit, ne? Das hat Semi auch gerade gesagt, wir sind es nicht mehr gewohnt, kreativ zu sein, weil wir sehr viel repetitive Aufgaben machen mussten und wir werden jetzt befreit von denen und wir können relativ schnell zu Ansatzpunkten kommen und eine Kreativleistung ist immer eine Reise, das heißt, du bist nicht, das ist ganz witzig bei uns in Europa, weil wir ja so einen Gottglauben sozusagen historisch gesehen haben und dann immer so der Fingerschnips, ne, und damit hast du die geniale Idee, weil du so unglaublich kreativ und geniushaft bist. Und das ist keine Kapazität, sondern das ist einfach eine Arbeit und deswegen ist das auch eine Reise, es ist ein Prozess und der Prozess, da kannst du Tools an Land ziehen, du kannst entweder ein Team haben, du kannst irgendwelche Materialien haben, du kannst irgendwas haben, was riecht auf eine bestimmte Art und Weise und dann arbeitest du dich schrittweise kreativ vor und da ist ein Mitspieler ist eben auch die KI und je besser du weißt, was du mit Haltung, was du prompten möchtest, desto genauer holst oder desto besser holt sie dich sozusagen auch genau da ab, wo du stehst und gibt dir einen Impuls, der dich weiter oder eine Assoziation oder irgendwas, was dich auf dieser Reise weiterbringt und zum guten Ziel führt. Ne? Aber dieser Ich werde ersetzt Diskurs, der ist sehr schade, dass der sozusagen sehr populär ist. Ne? Und weil er in anderen Bereichen gegebenenfalls auf komplette Sparten oder komplette Arbeitsrollen oder so zutrifft. Aber in diesem Kreativitätsbereich, empfinde das eher als Entlastung und versuche das sozusagen auch unseren KundInnen so eben zu vermitteln.
Ich finde es ja generell sehr spannend, die Frage, ersetzt es einen Job, beziehungsweise wenn man auf einmal gewisse Aufgaben nicht mehr erfüllen muss, was macht Mensch dann mit der Zeit? Also das ist, wie ich das Gefühl habe, für manche dann auch wirklich eine beängstigende Frage, weil plötzlich muss man mehr machen mit der Zeit und plötzlich ist irgendwie was anderes von einem gefordert. Ich finde es aber auch, ich sehe das genauso wie ich sehe da viel mehr Möglichkeiten drin, ne? Also Möglichkeiten auch über sich hinauszuwachsen, weiterzukommen, weiter zu wollen. Was ich mich nur mal frage, ist, was macht man mit Menschen, die da gar kein Interesse dran haben. Ne? Also ich finde es immer ganz spannend, wenn es Menschen gibt, die eigentlich ganz glücklich sind mit den Aufgaben, so wie sie sind. Wie holt man solche Menschen ab mit sowas?
Gute Frage. Also zum einen glaube ich, und das ist sehr, sehr wichtig, ist, dass kein Mitarbeiter, keine Mitarbeiterin im White-Collar-Bereich, also im Wissensbereich, am Thema KI vorbeikommen wird. Diejenigen, die KI nutzen in ihrer Arbeit, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die werden die ersetzen, die es nicht nutzen. Das ist so einfach für mich erstmal eine sehr wichtige Entwicklung und die müssen wir jetzt bei dieser Debatte betrachten. Und wie hole ich jetzt diese Leute ab? Da sehen wir bei Kunden gerade unterschiedliche Maßnahmen und unterschiedliche Ideen. Und es fängt schon damit an, dass 1- bis 2-stündige Events veranstaltet werden, wo wir manchmal einfach nur grundsätzlich ein paar Use Cases durchspielen und die Leute das erste Mal ChatGPT öffnen. Und ich bin immer wieder überrascht, wie wenig Leute dieses Tool wirklich kennen. Und das heißt, was kann man als Unternehmen machen? Als Unternehmen erstmal zu schauen und zu sagen, hey, hier sind Möglichkeiten, die du vielleicht noch nicht kennst, schaust dir mal an. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, damit wir da rankommen. Das andere ist, ich denke, durch die Entwicklungen, durch die technologischen Entwicklungen, wir sehen jetzt bei Apple mit Apple Intelligence, im Einzug allgemein bei Smartphones, dass diese Technologie immer weiter in unseren Alltag eindringt, also aus dem B2C-Bereich, und dass Leute dadurch halt auch immer mehr in Kontakt kommen und es nutzen werden, automatisch. Das heißt, es ist eine Entwicklung, wo, denke ich, keiner dran vorbeiläuft und die sowohl extern als auch durch die Unternehmen selbst getriggert werden kann oder gefördert werden kann.
Ich denke aber, es ist auch wichtig, die Menschen, die nicht mit KI arbeiten wollen, da zu lassen, wo sie sind. Also ich finde nicht, dass man jemanden mit einem Zwang dahin bringt, die KI ernst zu nehmen, weil der Job leistet den die Gesellschaft eh. Also irgendwann, entweder du gehst vorher in Rente, dann brauchst du es nicht mehr, ist okay. Oder du willst es wirklich nicht, ist auch alles okay. Aber der Grad der KI-Fizierung in der alltäglichen Arbeit, der wird halt automatisch zunehmen und da gehen Menschen wie mit allen Neuerungen um, entweder sie integrieren es nativ oder sie haben Angst davor und drücken es weg, beschäftigen sich nicht damit, und ich finde, das sollte auch ganz legitim sein, seine eigene Taktik da weiter zu verfolgen. Das ist kein Muss oder Zwang.
Heißt aber, also um so ein bisschen, nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, was ihr gerade gesagt habt, also einerseits unterstützt es Kreativprozesse, es, so wie ich das verstehe, bringt auch eine gewisse Komplexität rein, weil man auch erstmal verstehen muss, lernen muss, wie prompte ich was, wie binde ich das in meine Prozesse ein. Eigentlich legt es nochmal mehr den Fokus auf eine persönliche Kompetenz, zwingt einen dazu, noch kreativer zu werden, auf dem aufzubauen, was einem die KI an Arbeit schon oder an Zeit schon eingespart hat, und da diese Ergebnisse zu nehmen, um noch weiterzukommen. Gibt es noch andere, wie soll ich sagen, Möglichkeiten, KI in eure Kreativprozesse mit einzubinden? Gibt es noch weitere Rahmen, in denen ihr das nutzt?
Ja, in der Beratung auch, wenn wir wirklich inhaltlich arbeiten. Also wir gehen ja häufig vor, dass wir Explorationen machen, Produktexplorationen. Also wenn du ganz klassisch, ich arbeite gerade für einen Kunden und die arbeiten an ihrem Produktportfolio, und da setzen wir natürlich auch, wir haben damit aus, jetzt so Fall von gestern, ne? Also ich habe Portfolio zusammengestellt, anonymisiert, ne, und teilweise auch abstrahiert, und habe dann segmentiert. Und ich glaube, das sind Skills. Ich würde nicht sagen, sie machen die Ideation komplexer, sondern wenn du verstehst, wie Datenmanipulation und Umgang mit Daten, Datenströme, Datenbias, alles, was sozusagen mit Computing und Grundprinzipien, Algorithmen zusammenhängen. Wenn du da ein grundsätzliches Verständnis hast, dann wird es, glaube ich, dann wird es auch einfacher. Und ich glaube, dieser Kompetenzaufbau Also ich persönlich denke, dass der notwendig ist, damit wir mündiger mit KI umgehen können und auch effektiver das einsetzen können. Und das ist eben im Mainstream angekommen, in nicht technologisierten Arbeitsbereichen. Und ich glaube, das ist das, was sozusagen der Schritt gewesen ist, der gerade passiert, wie man auch, wo man da auch immer ansetzt.
Ich hätte auch noch ein konkretes Beispiel, einen Anwendungsfall, den ich bei einem Kunden letztens hatte. Es ging um das Problem, dass Eltern quasi verstehen wollen oder ihren Kindern beim Schlafprozess unterstützen wollen, dass sie einfach besser schlafen. Großes Bedürfnis. Und wir haben mit dem Kunden unterschiedliche Ideen generiert. Und eine Idee war es, quasi eine Art Speaker, also einen Speaker zu nutzen, der eine gewisse Sensoriken enthält, um den Schlaf des Kindes zu messen. Und wir haben das gebaut und früher wäre ich quasi an dieser Aufgabe auch gescheitert. Ich bin kein Produktdesigner. Was ich gemacht habe, war in Midjourney, das war ein längerer Prozess, habe ich ein Bild generiert, unterschiedliche, orientiert an Spielzeugen, an Speaker-Spielzeugen und dann eben eine kleine Eule entwickelt, die kleine Lautsprecherpunkte hat und quasi suggeriert, dass dieses Produkt existiert. Und alleine das wäre früher niemals möglich gewesen. Und wir haben zum Beispiel gelernt, dass den Eltern es ganz wichtig ist, dass das Kind, dass dieses Spielzeug, dass dieser Speaker nicht im Bett liegt, weil sie Angst haben, dass die Strahlung und dass das Ganze ungesund ist für das Kind. Und dementsprechend war es gar nicht so wichtig, diesen Speaker überhaupt zu haben. Das heißt, es sind sehr, sehr unterschiedliche Einsatzpunkte, die man gar nicht so runterbrechen kann, die einen einfach die Arbeit gerade sehr, sehr vereinfachen und verschnellern.
Gibt es Punkte, wo ihr euch eine KI wünschen würdet? Also Sachen, wo ihr sagt, ey, das ist immer noch so ein Hindernis aktuell, wenn ihr euch quasi mit so einem Fingerschnips was wünschen könntet, was wäre das?
Also, ich glaube, es ist jetzt vielleicht kein Fingerschnipswunsch, es ist einfach ein realistischer Weg, den wir gehen, der uns vielleicht noch 5 Jahre kosten wird. Ich verbringe immer noch viel Zeit damit, Produkte, also Fassaden zu bauen, Prototypen zu bauen. Und wir sprechen immer davon, weshalb braucht es New Work, weshalb braucht es überhaupt das Ganze, ist, dass wir oftmals bei Produktentwicklung sehr lange entwickeln einfach nur, bevor wir überhaupt merken, ob das Produkt, ob der Service erfolgreich ist oder nicht. Und wir versuchen das mit Prototypen abzukürzen. Und die Prototypenentwicklung dauert trotzdem Zeit. Und ich denke, wir werden in ein paar Jahren in einen Entwicklungsschritt kommen, wo wir mit einem Fingerschnips genau diesen App-Prototypen oder diesen Software-Prototypen oder auch vielleicht einen Kuscheltier-Prototypen innerhalb von kürzester Zeit einfach erstellen können mit einem Fingerschnips. Und dann kommt die nächste Stufe und da haben wir auch super interessante Entwicklungen. Erst vor 2 Wochen habe ich eine App kennengelernt, die heißt Glide, mit der ich No-Code einfach mir Apps zusammenbauen kann, also einen ersten MVP, eine erste Produktversion innerhalb von kürzester Zeit. Und das ist halt schon so eine Art Traum eines Innovationsberaters, wenn diese langfristigen Entwicklungsphasen rausfallen und ich direkt ins Learning gehen kann, dann ist das schon eine sehr, sehr coole Sache, eine coole Entwicklung.
Was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir unendlichen Zugriff auf Daten hätten. Was natürlich super schwierig ist, ohne Menschen oder auch Organisationen in ihrer, ich weiß gar nicht, was ich für einen Begriff nehmen soll, Urheberschaft, über den Tisch zu ziehen und auch ohne Diskriminierung. Und weil ich manchmal so davor sitze und dann habe ich ein Tool im Kopf und dann weiß ich aber, okay, die Daten sind jetzt da nicht verfügbar und das hätte ich aber gern gerade. Ne? Ich würde gerne genau damit jetzt mal ausprobieren, mit der Anreicherung, die zu nutzen, weil ich glaube, dass da ist meine Antwort sozusagen, kann aus dem Datenset kann meine Antwort generiert werden. Ne?
Fällt ja alles so unter den Begriff auch Trustworthy AI, wo ja auch mehr und mehr die Richtung hingeht auf jeden Fall.
Was ich eigentlich auch ganz spannend fände, wäre, man eher medienimmanent die GUIs gestaltet. Also jetzt ist es so, dass ich, wenn ich ein Bild generieren will, muss ich das mit Worten machen. Aber wie kann ich meine Augen besser oder mein, was auch, aus meinen Augen kommen ja keine Bilder raus, so ne, wie aus meinem Mund oder aus meinen Händen Wörter. Und wie kann ich aber Bilder durch Bilder suchen? Weil ich glaube, da wird sozusagen spannender. Also Medienimmanenz, da freue ich mich auch die ganze Zeit noch, ob das nicht was ist, was die GUI verbessern könnte, sozusagen. Aber es ist eine Hypothese einfach nur. Also, ne? Ich glaube, wenn du Rosen suchst oder irgendwelche und dann gibst du Rosen ein und dann was, ne? Aber wenn du bestimmte Ausschnitte oder so suchst, dass du darüber, dass die GUIs sich in dem Punkt irgendwie weiterentwickeln. Ne? Ich weiß aber nicht, weil immer so dieses Wort Bild gemischt, das, da bin ich kein großer Fan von. Also auch in dem Generieren, Suchen, ja, genau.
Wir kommen so langsam Richtung Ende. Ich bin so langsam bei den letzten Fragen, aber etwas mich auf jeden Fall auch nochmal interessieren würde, wo seht ihr, also ihr habt das schon so ein bisschen abgebildet, wo ihr für eure Arbeit so irgendwann die Zukunft sieht mit den AI-Tools, aber generell auch im Hinblick auf inwieweit sich New Work weiter verändert mit KI, was ist da so der Trend, in welche Richtung geht das in euren Augen, Innovationsprozesse, wo werden wir stehen in 10 Jahren?
Genau, ich würde unterscheiden zwischen New Work und Innovation. Ich fange vielleicht mal mit dem Thema Innovation an. Ich denke, der Innovationsprozess, es läuft alles darauf hinaus, dass er automatisierter abläuft. Das heißt, wir kriegen Kundenbedürfnisse durch Webseitenbesuche oder durch Interviews und Co. automatisiert, aufbereitet, aufgetischt. Die Ideenentwicklung unterstützt uns quasi, erste Ideen zu generieren. Durch Toolings können wir sehr, sehr schnell Prototypen zusammenbauen und diese dann dementsprechend vertesten. Das heißt, dieser gesamte Innovationsprozess, genau, der entwickelt sich in Richtung Automation. Das ist ein Trend, den ich auf jeden Fall in den nächsten Jahren sehe. Hinsichtlich New Work, die Auswirkungen von KI, die sehe ich vor allem im Empowerment des einzelnen Mitarbeiters. Das heißt, vielleicht ist es, wir haben immer noch sehr hierarchische Strukturen, sehr zentrale Strukturen. Und mein größter Traum in Organisationen ist immer, weil ich sehr, 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 sehr starker Dezentralist bin, würde ich mir erhoffen, dass KI es mir ermöglicht, wirklich auch weiter dezentral zu arbeiten. Das heißt, dass ich jeden Mitarbeiter empowere, durch eine KI, durch einen Sparringspartner wirklich auch dezentral zu arbeiten und auch vielleicht Entscheidungen zu treffen. Und das würde quasi meinen New Work-Traum einen Schritt näher bringen.
Hatten auch gerade erst eine Podcast-Folge zum Thema Empowerment durch ChatGPT in der letzten Folge. Passt also sehr gut. Mir gefällt der Begriff Empowerment in Bezug auf KI mehr und mehr. Also zeichnet sich für mich auch sehr stark mittlerweile aus, wenn man auch weiß, wie man das alles nutzen will und möchte.
Wir nutzen in der Kreativität immer Creative Confidence und ich musste gerade drüber nachdenken, ob nicht auch so eine KI-Confidence sozusagen als Skillset bevorsteht, ne? Also Empowerment ist ein total schönes Wort und auch ein schöner Designansatz, genau, um das weiter voranzutreiben und ja.
Was sind, letzte Frage auch dahingehend, was sind so eure Tipps, die ihr Leuten, die damit starten, Unternehmen, die damit starten, die ihr den Menschen mitgeben möchtet?
Ja, also ich glaube, zum einen erstmal eine Einordnung, wo steht das Thema gerade? Und ich bin ein sehr großer Fan des Satzes, das stammt nicht von mir, dass wir immer kurzfristig die Auswirkungen von Technologien überschätzen und die langfristige Auswirkung unterschätzen. Und ich glaube, wir sind gerade in so einer Phase, wo wir es noch so ein bisschen überschätzen wieder. Ein bisschen auf die, es ist keine Silver Bullet, es löst nicht alle Probleme. Aber ich glaube, wir unterschätzen auch wiederum, was für Auswirkungen es langfristig haben kann. Ich glaube, das ist erstmal so zur Einordnung, was ich für sehr, sehr wichtig halte. Der zweite Punkt ist, für Organisationen, es ist wichtig, dass die jetzt KI-Applikationen bauen oder es auch in der Organisation umsetzen, also damit mehr arbeiten wollen, ist erstmal wichtig, die meisten Unternehmen setzen sich jetzt hin und bauen KI-Applikationen. Und ich habe letztens erst eine Statistik gelesen, dass 50% überhaupt eine veröffentlicht haben und dass ein Drittel davon überhaupt nicht stolz ist auf, also nee, ein Drittel überhaupt stolz ist auf das, was sie gebaut haben. So. Das heißt, wir bauen jetzt wieder Dinge, die am Kundenbedürfnis vorbeigehen. Und das ist so mein erster Appell an Organisationen. Und deshalb brauchen wir Design Thinking wieder aktueller, ist aktuell denn je. Wir dürfen nicht KI-Applikationen und Services rund am Kunden vorbeibauen. Das sehen wir sehr, sehr oft. Ein weiterer Hinweis, jetzt nach intern gerichtet, das sind Erfahrungen, die ich jetzt auch mit vielen, in vielen Gesprächen gemacht habe. Ich glaube, wir müssen sehr, sehr emergent agieren, also auftauchend. Was heißt das konkret? Es gibt Mitarbeitende in Unternehmen, die bereits KI-Tools einfach nutzen und die dann auch Einsatzzwecke finden in der Organisation. Und was ich häufig höre, meist auch von Behörden, ist, dass dann genau diese Leute abgeschnitten werden. Also dass die Leute sagen, hey, guckt mal, ich mache aus dieser Excel einen Report. Und das frisst 8 Stunden die Woche von mir. Und man geht dann quasi zum Chef, das ist wirklich passiert, und der Chef sagt, nee, haben wir kein Interesse dran, Datenschutz, bla bla bla, ist gerade nicht unser Fokus, wir machen das weiterhin so, wie es bisher geschieht. Und ich glaube, das ist der größte Hebel, den Organisationen gerade haben, emergent zu schauen und diese Leute zu unterstützen, zu sagen, hey, wie können wir das nutzen und die auch machen zu lassen. Und da würde ich auch Organisationen appellieren, das zu forcieren.
Ja. Ja, genau, das hat Semi angesprochen. Ich würde auch so dieses, Organisationen sollten nicht blind anfangen, um KI-Produkte zu bauen oder irgendwie auf jeden Fall KI einzuführen, sondern auf einer strategischen Ebene bewusst Optionen setzen und die schrittweise zu vertesten. So dieses, das heißt, wie kommt KI für mein Unternehmen in Frage, sollte eine bewusste Arbeitssession sozusagen ausmachen. Ne? Also das heißt, das als strategische Option prüfen und nicht einfach einführen. Ich glaube, das ist auch so ein hoher Druck heutzutage, oder es ist so laut auch, dass das einfach Unternehmen ohne strategische Exploration machen auch. Und dafür würde ich mich einsetzen, bitte schaut erstmal, für welches neue Nutzendensegment kommt das in Frage, was wäre eine Produktoption, und dann geht da schrittweise in eine Vertestung und eben in eine Ausarbeitung, gibt es da Needs, wie Semi sagte. Und der zweite Bereich auch, würde ich genauso sagen wie Semi, ist der Kompetenzaufbau im Internen, ne? Das heißt, meine Mitarbeitenden befähigen und ermutigen, mit KI umzugehen, zu vertesten und nicht die Debatte aufzumachen, ich kann kein KI oder du kannst KI. Das ist ein bisschen witzig, finde ich auch gleichzeitig, weil es geht darum, einen Umgang damit zu finden und Menschen zu ermutigen.
Sehr schön. Damit sind wir am Ende der Folge. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es ging darum, wie man im Endeffekt Kreativität boosten kann mit KI, wie man Arbeit schneller machen kann und gleichzeitig auch der Fokus durch die Verwendung von KI eigentlich wieder viel mehr hingeht zum Zwischenmenschlichen, zu wirklich auch den Kompetenzen von den Mitarbeitenden, diese aber auch gleichzeitig aufzubauen. Das hattest du ja gerade auch erwähnt, Daniela, dass es wahnsinnig wichtig ist, die Leute da mitzunehmen, gerade auch bei der Transformation, die einfach jetzt mit der Entwicklung von diesen Technologien weiterkommt. Von daher vielen, vielen Dank. Es hat mir, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst doch gerne einen Like oder folgt unserem Podcast, folgt Dark Horse, folgt Kenia auf LinkedIn. Wir posten alle mal sehr spannenden Content, Innovationscontent, New Work Content, KI-Content. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und an euch beide vielen, vielen Dank für das Gespräch und danke, dass ich hier sein durfte.